Das größte komplett digitalisierte Logistiknetzwerk und das schnellst wachsende Franchise-System in ganz Europa. Storebox ist einer der Überflieger der österreichischen Startup-Szene. Heute betreiben sie über 300 Filialen in 6 Ländern. Ich spreche mit dem Gründer Johannes Breit. Willkommen bei Leaders of Transformation, ein Podcast von Business Gladiators. Mein Name ist Alexander Zauner. Los geht's.
Johannes, es ist mir eine Riesenehre, dass du da bist. Ein Riesenglück für uns. Danke vielmals für deine Zeit. Ich starte gleich direkt rein. Wie kommst du zu Storebox? Wie bist du auf die Idee gekommen? Wie ist es losgegangen?
Erstmal vielen Dank für die Einladung, freue mich, dass ich da bin. Wie bin ich zu Storebox gekommen? Also ich glaube, da muss man wahrscheinlich ein bisschen weiter ausholen.
Tu das gerne, ich freue mich.
Ja, also ich bin einer von den Personen, die du vielleicht auch in deinem Bekanntenkreis hast, die sehr lange nicht selbstständig waren, aber immer von unterschiedlichen Geschäftsideen gesprochen haben. Mhm. Also ich habe auf meinem Nachtkastel einen College-Block liegen gehabt und bin in der Nacht irgendwie aufgewacht, wenn mir irgendwas eingefallen ist, und habe mir die Geschäftsideen niedergeschrieben und habe alle damit genervt und habe aber tatsächlich keine dieser Ideen tatsächlich umgesetzt. Und eines Tages, damals war ich Angestellter, war noch studiert, komme aus dem Logistikbereich, habe ich ein Erweckungserlebnis gehabt, sage ich immer dazu. Und zwar war das ein Moment, als ich in dem Zinshaus, in dem ich gewohnt habe, im Keller jemanden beobachtet habe. Und das war ein Mensch, der im Blaumann, also so in Arbeitskleidung unterwegs war und da Kisten von A nach B geschleppt hat. Und ich wusste, der wohnt nicht bei uns, der ist ein Hausfremder. Und ich habe ihn gefragt, was er da macht, und er hat mir gesagt, dass er ein Mechaniker ist und seine Werkstatt ums Eck ist und er dort ein Kellerabteil angemietet hat von einer Dame, die auf der Türe 8a wohnt. Und ich bin auf der Türe 8 damals wohnhaft gewesen und habe dann bei 8a angeläutet, weil ich da noch nie wen gesehen habe. Ich habe mir gedacht, das ist irgendwie Fake News. Ja. Und dann ist die Türe aufgegangen und die Frau Fischer hat aufgemacht. Und die Frau Fischer war damals an die 80 Jahre alt und war eigentlich die Ideengeberin von der ersten Idee von Storebox, nämlich einer Plattform, die Menschen verbunden hat, die Platz gebraucht haben mit Menschen, die Platz hatten. Und so haben wir gestartet, das war 2015, seitdem hat sich sehr, sehr viel getan. Mittlerweile ist das Produkt ein bisschen ein anderes.
Bevor ich gleich noch an die Frau Fischer anschließen möchte, das ist natürlich eine mörderische Geschichte. Wann ist es dann so weit gekommen und wie lange hat es gedauert, bis wirklich ein Unternehmen, eine GmbH, ein Business, vielleicht noch nicht Geld verdienen, aber was eine seriöse Firma daraus geworden ist von der Idee?
Ich bin ein ziemlicher Extremist, demnach sehr schnell. Okay. Also ich habe, nachdem ich die Idee hatte, ein paar Tage darüber nachgedacht. Und das war die erste Idee, die ich hatte, die tatsächlich auch in der Industrie, in der ich mich wirklich auskenne, nämlich Logistik, irgendwie Sinn gemacht hat. Ja. Mhm. Und als ich dann meine Co-Founder kennengelernt habe, also ich bewusst Leute gesucht, die mit mir dieses Unternehmen gründen, die aber jetzt nicht meine Freunde sind. Ja. Okay. Also wirklich Freunde von Freunden sozusagen, habe ich innerhalb dann von einer Woche meinen damaligen Job gekündigt. Das gleiche haben meine zwei Co-Founder gemacht und das war dann im September 2015. Ab, ja, ich würde sagen, Oktober haben wir Vollzeit dann daran gearbeitet und am 15. Jänner 2016 damals war die Gründung und 3 Monate später haben wir schon knapp 1 Million Euro Investment gehabt und der Hansi Hansmann hat investiert. Also es ist sehr rasch gegangen alles.
Wahnsinn, unglaubliche Geschichte. Weil der Gedanke, finde ich, sehr, sehr interessant ist, wieso hast du dich bewusst oder hast du bewusst nicht Freunde gesucht, weil oft hat man den Eindruck, Gründer starten mit ihren engsten Haberern, Freunden. Mhm. Wieso diese Entscheidung und wieso hast du es gewusst, dass das gescheit sein kann
oder geglaubt? Ich war First-Time-Founder damals, das heißt, ich konnte nur Annahmen treffen irgendwo. Ja. Und eine Annahme, die hat sich definitiv bewahrheitet, ist, es wird nicht leicht. Und der Ferdinand und der Christoph, meine zwei Co-Founder, die wirklich da sehr, sehr viel auch reingebracht haben, mit denen bin ich grundsätzlich von unseren Werten her sehr allein, sonst hätte es auch nicht funktioniert, aber da hat schon sehr gekracht, immer wieder, also auf inhaltlicher Ebene. Ja. Und das war so konfliktbehaftet und die ersten Monate waren einfach so intensiv, weil wir 24/7 in einem Raum eingesperrt waren, muss man sich vorstellen, und wir haben dann nur gearbeitet, nichts anderes gemacht. Also es war Firma auf Platz 1, auf Platz 2 war Firma, auf Platz 3 war Firma und irgendwann auf 7 ist vielleicht irgendwann mal die Familie oder Freunde gekommen. Ja, ja. Und das mit engen Freunden zu tun, schien mir zu risikoreich, weil ich irgendwie auch keine Freundschaften riskieren wollte.
Wenn du dann dort losstartest und dann sagst, das ist extrem schnell gegangen, was waren so die ersten schwierigen Entscheidungen oder Entscheidungen, wo du gedacht hast, wow, mit dem habe ich eigentlich nicht gerechnet?
Ich glaube, tatsächlich ab dem Zeitpunkt, wo wir dann das erste Investment eben bekommen haben, das war dann im April 2016 vom Hansi Hansmann eben und einem Schweizer Investor, Und dann dieser Betrag, ich glaube, das waren am Anfang 500.000 Euro, überwiesen wurden. Und wir hatten die ersten zahlenden Kunden, aber wir reden von Monatsumsätzen von 300, 400, 500 Euro. Also Sparflamme, ja, das war wirklich auf kleinem Scale. Ja. Und wie ich dann diesen Betrag auf dem Konto gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, wow, erstens einmal, wir sind reich, wir brauchen nie wieder irgendwas machen, wir brauchen nie wieder Finanzierungen organisieren, weil das reicht für immer und ewig. Und da bin ich schon ein bisschen, wie soll ich sagen, das war schon mächtig. Also da bin ich schon einen Schritt irgendwie in mich gegangen und habe mir gedacht, okay, wow, das ist eine riesengroße Verantwortung eigentlich, die wir da tragen.
Erzähl kurz von der Idee noch einmal und auch von der Idee, wie sie heute dasteht. Mhm. Ist sie so, wie sie war? Mhm. Wie hat sie sich entwickelt? Auch daran anknüpfen, dass viele ständig Ideen aufschreiben, würde mich interessieren, ist es diese Idee, wie ist es geworden?
Naja, also die Grundidee ist es nicht mehr, also wir sind sehr gut darin, sehr agil auf den Markt einzugehen. Ja. Mhm. Das haben wir gelernt damals, wir waren relativ früh dann eingeladen in Berlin bei der Google Launchpad Week, das ist so ein Accelerator von Google. Und da waren Top-Manager von, weiß ich nicht, Airbnb, von Google selbst, also wirklich gute Leute, und die haben uns immer gesagt, baut nicht irgendwelche Ideen und arbeitet an denen, sondern fragt einfach die Menschen. Und ich rede jetzt nicht von irgendwie der Oma und der Schwester, sondern fragt fremde Menschen, was sie eigentlich brauchen. Und diese Annahmen, die wir damals getroffen haben, sind nach wie vor die gleichen. Allerdings hat sich das Geschäftsmodell verändert. Mhm. Also gestartet haben wir eben mit, wir sind das Airbnb für Lagerplatz, haben diese Leute verbunden miteinander und haben dann relativ schnell gemerkt, dass es sehr schwierig ist, einen Marktplatz zu skalieren, aufgrund einer ganz simplen Tatsache. Als Marktplatz hast du in der Regel deutlich höhere Marketingkosten, weil du musst ja die Angebots- sowie die Nachfrageseite akquirieren. Mhm. Demgegenüber stehen in der Regel allerdings nur ein kleiner Cut, das heißt ein Anteil der Umsätze, weil das ja meistens als Plattformmodell so Revenue-Share-Modelle sind. Das heißt, auch wenn das Geschäftsmodell grundsätzlich auf Nachfrage stößt, heißt es nicht, dass die Business Unit Economics, also wirklich die Kerne des Geschäftsmodells, profitabel sein können. Das war bei uns so. Und wir haben dann gesagt, okay, die Nachfrage ist unfassbar hoch. Wir hatten damals, ich glaube, eine 500.000 Quadratmeter Self-Storage-Fläche oder Storage-Fläche auf der Plattform. Wir waren da innerhalb weniger Wochen die größte Plattform im deutschsprachigen Raum und haben aber dann gesagt, okay, eigentlich geben wir mehr aus, als wir verdienen, ja, bei jeder Buchung am Ende des Tages. Und da haben wir dann gesagt, okay, wir müssen was ändern und haben uns überlegt, was, weil wir genau wussten, wann wird von wem, zu welcher Jahreszeit, zu welcher Uhrzeit, in was für einem Bezirk in Wien zum Beispiel, was für eine Lagerqualität nachgefragt. Das heißt, wir wussten, was wollen die Leute. Mhm. Und mit diesem Wissen haben wir dann selbst das Angebot kreiert, sind dann in ganz Europa herumgeflogen und haben gesagt, okay, schauen wir uns einmal an, wie funktioniert Self-Storage überhaupt. Haben dann einiges gelernt. Das erste war, dass Self-Storage per se unfassbar gut funktioniert, die Nachfrage hoch ist und der Wettbewerb einen guten Job macht. Allerdings machen sie zwei Sachen anders als wir, oder umgekehrt, wir machen zwei Sachen anders. Das eine ist, wir gehen in den urbanen Raum und verwenden klassische Ladenlokale, von denen jetzt auch aufgrund des Megatrends von E-Commerce vermehrt Leerstand da ist. Und diese Flächen, die keiner mehr braucht, weil da wird nie wieder eine Modeboutique drin sein, ja, diese romantische Idee, die gibt es einfach nicht mehr in der Realität. Die nehmen wir und nicht diese großen Hallen am Stadtrand und machen es komplett digitalisiert, das heißt den Buchungsprozess digitalisiert. Auch etwas aus der Not heraus, weil wenn man, so wie wir heute, über 300 Filialen betreibt in 150 Ländern, dann müssen die Prozesse digitalisiert sein, sonst geht sich das einfach nicht mehr aus. Genau, und so sind wir dahin gekommen, wo wir jetzt stehen. Da gibt es noch vieles au Detail, aber da können wir vielleicht noch später drüber sprechen.
Viele glauben, sie brauchen diese eine Idee, die alles trägt. Und du sagst jetzt gerade, da war eine gute Idee, die Frau Fischer mit dir gemeinsam entwickelt hat, aber eigentlich hat sich's dann schon begonnen zu transformieren. Ihr habt euch begonnen zu verändern, nachdem was Kunden brauchen, was wirtschaftlich möglich ist. Ist es so?
Absolut richtig, ja. Also das sagen ja eh viele, ja, aber da ist so viel Wahres dran. Die Idee ist vielleicht 1%, 5% des Erfolgs macht es aus, ja, der Rest ist Execution. Ja. Und wir haben immer gesagt, we have one strategic plan, it's called doing things. Mhm. Wir machen einfach Sachen und schauen, ob es funktioniert. Mhm. Und auch bevor wir die Plattform gemacht haben, zum Beispiel, haben wir ausgetestet. Wir haben da innerhalb von 24 Stunden ein Produkt entwickelt, das haben wir genannt lagerfranz.at. Das findet man heute, glaube ich, sogar noch online, wo wir einen Freund, der ausschaut wie ein typischer Hipster, so mit Rauschebart und Hauberl, ein Freund von mir, den haben wir in die Lagerhalle von meinem ehemaligen Chef reingesetzt, in den Stapler, haben den fotografiert und haben gesagt, um 19,90 im Monat kannst du Lagerflächen bei uns mieten und wir holen aber die Sachen bei dir zu Hause ab und bringen sie dir wieder. So, was war die Konsequenz? Wir haben dann 10, 20, 30, 40 Euro in Facebook-Google-Budget, also in Werbebudget investiert. Die Nachfrage ist auf einmal gekommen. Was war die Konsequenz in zweiter Instanz? Wir hatten ja gar kein Lager. Das heißt, wir haben dort die Sachen abgeholt, sind im Auto gesessen und dann haben wir uns überlegt, was tun wir jetzt? Mhm. Sind in unseren Coworking-Space gefahren und haben dort die Sachen im Büro abgeladen, bis irgendwann der Coworking-Operator gesagt hat, Burschen, ihr dürft es jetzt ausziehen, das geht nicht. Und was ich damit sagen will, ist einfach, auch das war dann nicht die endgültige Idee, aber wir haben es ausprobiert, haben so viel dabei gelernt. Und das ist ein bisschen in unserer DNA, was heißt ein bisschen, das ist sehr in unserer DNA verankert. Ja.
Gehen wir kurz rein in die Entwicklung. Jetzt sagst du, ich habe es dann nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr Geld bekommen, Investment bekommen, jemand, der in euch vertraut, was ja auch ein tolles Signal ist, dann musst du wahrscheinlich ein Unternehmen, ein Team bauen. Mhm. Wie seid ihr vorgegangen? Was war dir besonders wichtig, vielleicht auch bei der Auswahl sozusagen des vierten und des fünften und etc.?
Also ich glaube, das Entscheidende ganz am Anfang war schon, ich weiß gar nicht, ob das Glück war oder einfach Instinkt damals, weil ich mich jetzt nicht unendlich viel mit irgendwie Corporate Development oder Organisationsstrukturen beschäftigt habe, dass ich mir die ersten zwei Mitstreiter, nämlich den Ferdinand und den Christoph, wirklich danach ausgesucht habe, was sie können und wie sie funktionieren und wie sie ticken. Mhm. Und jetzt bin ich der Betriebswirt, kann man sagen, bei uns und ein grenzenloser Optimist und fast ein Größenwahnsinniger eigentlich. Mhm. Der Christoph, unser Techie, der ist Fullstack-Entwickler, das heißt, der kann Software und wenn du dem irgendwas hinlegst, meine Vision oder irgendetwas, wird er das Problem identifizieren, warum es nicht geht. Und der Ferdinand war immer der Pragmatische, der da dazwischen steht. Ja. Das heißt, diese komplementären Charaktere und auch Skills waren total wichtig. Und dann haben wir einfach, die erste Person, die wir dann geheirat haben, war für uns irgendwie logisch so Sales. Mhm. Der muss sich irgendwie selbst tragen, der erste Mitarbeiter.
Ja.
Und dann haben wir mal geheirat, Softwareentwickler, Vertrieb und so weiter. Und irgendwann sind wir draufgekommen, da waren wir so mit 10 Mitarbeiter ungefähr, nach einigen Wochen wahrscheinlich fast sogar. Mhm. Dass das ein ziemlicher Blödsinn ist, wenn man einfach ohne Strategie da irgendwie mal loslegt, in dem Fall, sondern man sollte sich ein bisschen was zumindest überlegen. Und dann haben wir wirklich an unseren Werten gearbeitet und uns überlegt, okay, was ist die Vision, was sind die Themen, die uns verbinden, was sind die Qualifikationen, die wir brauchen und haben dann auch relativ früh damit begonnen, wirklich ein diverses Team, und da rede ich jetzt eben nicht nur von den Skills, sondern wirklich auch was Geschlecht betrifft, Background etc., ein sehr diverses Team zu bauen. Das ist uns, glaube ich, relativ gut gelungen. Wir haben heute zum Beispiel mit 100 Mitarbeiterinnen einen Female-Male-Split von 50-50, was für Tech und Logistik total außergewöhnlich ist. Es sind 20 Nationen, haben Menschen mit Behinderung bei uns im Team. Das heißt, unterschiedliche Perspektiven. Und ich glaube, das macht uns auch so resilient und so stark. Weil wenn ich da irgendwie 50 Kopien von mir drinnen habe, dann wird man nie irgendwer sagen, bitte bieg einmal nach links ab. Und das wäre oft gar nicht so unwichtig.
Wieso war dir, ich muss fast in beide Gedanken kurz reingehen, wieso war dir dann ein Warum oder eine Vision oder Werte wichtig? Wieso hast du gespürt bei 10 Leuten, hast du gesagt, oder ungefähr so nach den ersten paar, das brauchen wir?
Ich glaube, es gibt so, das kennst du bestimmt auch von dir und deinen Unternehmen, es gibt, finde ich, so gewisse Grenzen, was Mitarbeiteranzahl betrifft, wo man merkt, dass es so, wie man vielleicht davor gearbeitet hat, nicht mehr optimal funktioniert. Die erste Grenze ist für mich so eben mit 10 Mitarbeitern. Davor ist es für mich einfach wirklich nur Chaos und jeder macht alles. Das funktioniert auch relativ gut. So, mit 10 beginnst du dann gewisse Strukturen aufzubauen. Die nächste Grenze für mich ist so bei 30, 40 Mitarbeitern, wo man wirklich mal merkt, man muss ein mittleres Management einziehen. Und was ich da gemerkt habe, ist, und das ist, finde ich, ein Gedanke, der mir immer wieder dabei hilft, weil jetzt sind wir nur unter Anführungsstrichen 100 Mitarbeiter. Mit 100 Mitarbeitern bist du ein großes Unternehmen aus meiner Sicht. Und wann bist du ein großes Unternehmen? Aus meiner Sicht bist du das dann, wenn die Entscheidung, die du triffst als Geschäftsführer, nicht von dir direkt an alle Menschen direkt und instant kommuniziert werden kann.
Ja, das ist spannend.
Sondern es gibt Layer und dann brauchst du Regeln, dann brauchst du Werte, dann musst du ein klares Ziel haben, weil sonst zerspargelst du es.
Weil sonst wird deine Entscheidung verschieden interpretiert,
zum
verschieden
Beispiel,
gelesen.
Genau, also Stichwort Konstruktivismus. Es baut sich ja jeder irgendwo seine eigene Wahrheit. Ja.
Ja, ja.
Und wenn du da diese Werte nicht hast und die musst du klar definieren,
ja,
und wirklich niederschreiben, und die müssen ganz simpel sein. Wenn du das nicht machst, dann wird es vielleicht auch möglich sein, aber es kostet dir mehr Energie.
Jetzt hast du gesagt, dir ist wichtig, dass man dir widerspricht, dass es nicht nur Menschen gibt, die ticken wie du. Hat es nur Vorteile? Macht es das manchmal schwieriger? Und die Frage ist, passiert das tatsächlich? Wie schaffst du, dass die Leute den Mut aufbringen, dem Gründer, dem Superstar, dagegen zu halten? Ermutigst du sie?
Also da muss ich ehrlicherweise sagen, ich glaube nicht, dass ich das jetzt so super gut mache oder so optimal mache. Ich glaube, dass ich da sogar sehr schlecht war,
ja,
sehr lange,
ja,
weil ich grundsätzlich ein sehr dominanter Mensch bin. Ja. Und ich glaube, diese gewisse Dominanz, die brauchst du auch als Leader. Ja. Ich denke, es war eine Transformation. Ich habe mich da wirklich mit Coaches und unterschiedlichen Settings mit mir selbst beschäftigen müssen. Und wenn du, ich meine, der Dunning-Kruger-Effekt ist für mich, ja, das beste Beispiel.
Ja.
So, ja. Also wenn du irgendwann davon ausgehst, ja, dass du alles weißt, ja, und
alles schon erlebt hast,
ja, und überall ein Aber irgendwie hast, dann wirst du nie exceptional sein. So, und wenn du irgendwann diese Erkenntnis hast, ja, ich weiß nicht, wann die bei mir gekommen ist, dass ich Menschen rund um mich brauche, die deutlich besser sind als ich, um wirklich Großes zu vollbringen. Wenn ich die nicht habe, dann werde ich es nicht schaffen. Mhm. Aber am Ende des Tages ist ja als Geschäftsführer trotzdem das Thema dann, du hast dann deine ganzen Experten und hast alle Blickwinkel. So, das heißt, von dieser einen Abteilung zum Beispiel kann das total Sinn machen, von der anderen vielleicht aber nicht, und du musst einen Kompromiss finden oder eine Lösung.
Du hast den Überblick,
genau,
am Ende doch. Ne?
Genau. Und deswegen, was ich sehr oft sage, ist, ich diskutiere sehr gern,
ja,
aber am Ende des Tages, wenn ich es dann entscheide, weil ich die Gesamtverantwortung habe und wir verlieren uns in Diskussionen, dann sage ich immer, das ist jetzt keine Diskussion, das ist eine Information. Ja, und dann ist es so und dann wird es so gemacht. Aber auch nur aufgrund dessen, weil ich mich darauf verlassen kann, dass ich die richtige Informationen bekommen.
Das heißt, davor diskutiert hast, nachgedacht hast, eingesammelt hast.
Genau, völlig richtig. Wobei ich mich auch aus dem, also ich habe jetzt ein neues C-Level-Team,
ja,
auch unter mir, noch stärker herausnehmen. Das war auch eine große Reise. Ja. Also das ist relativ schwierig und ich glaube, ich bin da noch nicht am Ende angekommen.
Erzähl vielleicht einen Satz, weil schwierig, weil?
Naja, ich versuche jetzt, nennen Sie mal auch das Beraterprinzip. Ja. Mhm. Es ist sehr oft, wenn man diesen Überblick hat und diese Dominanz mitbringt, so, dass Personen in den Direct Lines unter einem sehr schnell zu einem kommen mit der Frage, gehen wir nach links oder gehen wir nach rechts zum Beispiel. So. Was ich früher sehr gerne gemacht habe, ist, ich bin ein sehr schneller Entscheider. Ja. Ich habe gesagt, wir gehen nach links. So. Was ist passiert? Die Personen, die diese Fragen stellen, kommen in eine äußerst komfortable Situation. Ja. Weil jedes Mal, wenn sie unsicher werden, können sie zu mir kommen, geben die Verantwortung ab. Was passiert aber auch? Diese Personen werden sich nie weiterentwickeln. Die haben den Raum gar nicht. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich ganz bewusst, wenn sowas passiert und eine Führungskraft zu mir kommt und sagt, gehen wir nach links oder gehen wir nach rechts, sage so, jetzt kommt das Beraterprinzip, ich werde es nicht entscheiden. Ganz wichtig, das auch so auszusprechen. Ja. Wenn ich jetzt in deiner Situation wäre, hätte ich diese und jene Überlegungen dazu. Was denkst du dazu? Wie würdest du vorgehen? Würdest du nach links oder rechts gehen? Und sagt die Person, nach links aus den und den Gründen. Und dann sage ich, ja, passt, du hast zu 100% das Backup von mir und das Backing, dass wenn du diese Entscheidung triffst und sie falsch ist, dann gutiere ich das, weil du hast zumindest entschieden. Und wenn du diesen Schritt nicht gehst, dann wirst du immer rund um dich schwache Führungskräfte versammeln. Und viele Leader haben vor dem Angst, ja, zu starke Führungskräfte zu haben. Und ich glaube, wenn man diesen Schritt macht und da wirklich auch starke Charaktere hineinlässt, dann ist es auch wichtig, sich selbst nochmal stärker zu entwickeln, weil das kann schon auch zu Reibereien führen und am Ende des Tages hat man das Zepter schon selber in der Hand. Aber man muss diesen Freiraum geben und das ist eine unfassbar harte, aktive Arbeit. Ja.
Du sagst, es ist deswegen schwierig, weil du damit eigentlich Kontrolle und Bedeutung bei deinem Baby einbüßt.
Genau, natürlich, ja.
Im Glauben, dass es die anderen genauso oder besser können.
Absolut, ja.
Deswegen fällt es dir schwer, meinst du, ne?
Deswegen fällt es mir sicher auch ein Stück weit schwer, weil dieses Unternehmen natürlich
also
mein Baby ist irgendwo.
Ja.
Allerdings, die Frage ist immer, was will ich mit dem Baby? Ja? Ich will, dass dieses Baby wächst. So, increase Shareholder Value. So, ich bin ja nicht nur CEO, sondern ich bin auch Shareholder.
Ja.
Und wenn ich will, dass das Baby wächst, dann brauche ich, und wachsen im übertragenen Sinn, dann brauche ich jemanden, der, weiß ich nicht, wenn man das auf ein Kind übertragt, einen Volksschullehrer, eine Volksschullehrerin, die mein Kind irgendwie educaten. Das mache ich auch nicht selbst. So. Ja. Das heißt, dieser Schritt, diese Verantwortung abzugeben, ist in ganz vielen Lebensbereichen total normal. Im Unternehmertum ist es aber irgendwie schwierig. Und ich glaube, da Vergleiche anzustellen, hilft oft auch dann. Ja.
Sehr smarter Zugang.
Storebox ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Bis heute spürt man dieselbe Leidenschaft wie am ersten Tag. Johannes erzählt uns beim nächsten Mal, wie ihnen das gelingt. Ich möchte aber auch wissen, wo es weh tut. In welchen Momenten hat Johannes Zweifel? Du hörst es bei Leaders of Transformation. Bis bald.